In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und der Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und werde mich heute mit Dr. Holger Procke über das Thema Immunität und Weisungsrecht unterhalten, denn Holger ist der entsprechende Abteilungsleiter der Abteilung 237, bei der insbesondere die Verfahren gegen Politiker anlanden und bei denen dann ja auch immer im Raum steht die Frage, wird hier von Seiten anderer Politiker möglicherweise ein Weisungsrecht ausgeübt, wird hier Einfluss auf die Ermittlungen genommen und so weiter. Darum soll es gehen und erstmal herzlich willkommen, Holger.
Ja, vielen Dank.
Du bist über Umwege letztlich zur Justiz gekommen und jetzt aber auch schon, ich glaube, 18 Jahre sowas rum mit dabei, kurz nach mir angefangen jedenfalls. Erzähl doch erstmal, wie es sich hierher verschlagen hat.
Also das mit den Umwegen stimmt auf jeden Fall. Bevor ich zur Staatsanwaltschaft bzw. zur Berliner Justiz im Jahr 2005 gewechselt bin, war ich knapp 2 Jahre in einer etwas größeren Berliner Rechtsanwaltskanzlei tätig. Und da ich nach den 2 Jahren dann gemerkt habe, dass diese Tätigkeit als Rechtsanwalt in einer großen Wirtschaftskanzlei nicht ganz meinen Neigungen und Fähigkeiten entsprach, habe ich dann den Weg in die Berliner Justiz gefunden und muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich diesen Schritt nie bereut habe.
Aber um es passend zu unserem Thema gleich mal überspitzt zu fragen, es gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, toll, diese Selbstständigkeit, die man als Rechtsanwalt hat, dieses freie Unternehmertum, das der Arbeit als Rechtsanwalt verbunden ist und so weiter, das ist auch die eigentliche Herausforderung. Warum begibt man sich dann freiwillig in die Niederungen der Berliner Justiz und in eine solche Hierarchie?
Also ich glaube, da muss man auch für den Bereich der Rechtsanwälte differenzieren zwischen den Einzelkämpfern, die als Einzelanwälte in kleineren Kanzleien arbeiten. Die sind mit Sicherheit erstmal für sich selbst verantwortlich. Ganz anders sieht es aus, zumindest nach meiner Erfahrung, in den größeren Kanzleien, wo man ja auch in entsprechenden Teams arbeitet. Jemanden, meistens einen Partner, der diese Teams leitet. Und da sind die Unterschiede dann zur Justiz tatsächlich nicht besonders groß. Ich würde sogar so weit gehen, dass nach meiner Erfahrung das Arbeiten in der Justiz, insbesondere auch bei der Staatsanwaltschaft Berlin, deutlich freier und eigenständiger ist. Als Rechtsanwalt ist man auch immer natürlich Dienstleister für seinen Auftraggeber, für seinen Mandanten und muss auch nach dessen Weisungen handeln. Das fällt in der Justiz natürlich komplett weg. Hier geht's um die Erfüllung von Recht und Gesetz und die StPO und das StGB sind die Gesetze, die unser Handeln entscheidend bestimmen.
Und was das Thema Weisung betrifft, dann vielleicht zufällig unterschlagen, 146, 147 GVG als weiteres Gesetz. Aber da kommen wir dann später noch dazu, wie sich dieses Weisungsrecht dann tatsächlich in der Praxis ausgestalten lässt. Du hast ein Verfahren mitgebracht, das damals zu Corona-Zeiten vor ein paar Jahren gegen den Bundesvorstand der Partei Die Grünen geführt wurde. Worum ging es denn da?
Das war ein Verfahren, was nicht von mir persönlich, aber von einem meiner Mitarbeiter bearbeitet wurde. Vorwurf war, dass der Bundesvorstand eine Corona-Prämie unzulässigerweise selber bewilligt und dann in der Folge ausgezahlt hat. Das Ganze lief dann als Untreue zum Nachteil des Parteivermögens. Und da das Verfahren dann gegen den gesamten beteiligten Parteivorstand lief, waren relativ viele Immunitätsträger, das heißt Abgeordnete des Deutschen Bundestages, betroffen.
Wer bringt denn so ein Verfahren in Gang? Gibt es da dann irgendwie Anzeigerstatter aus den Reihen der Partei oder wie passiert sowas?
Gerade wenn es um Verfahren gegen Politiker und Politikerinnen geht, gibt es meistens eine vorhergehende Presseberichterstattung und auf diese Presseberichterstattung satteln dann besorgte Bürger, Bürgerinnen auf, die dann unter Hinweis auf die Presseberichterstattung Strafanzeige erstatten und uns dann, wenn wir nicht die Sachverhalte schon selber aus der Presseauswertung kennen, dann zur Kenntnis geben.
Das heißt aber letztlich, der Anwendungsbereich für Verfahrenseinleitungen von Amts wegen ist relativ überschaubar, weil man eigentlich relativ verlässlich darauf vertrauen kann, dass Bürgerinnen und Bürger dann auch aufgrund der Presseberichterstattung Anzeige erstatten?
Also häufig ist das tatsächlich der Fall. Natürlich ist eine meiner Hauptaufgaben bezüglich der medialen Berichterstattung up-to-date zu sein, mich häufig damit auseinanderzusetzen, was wird in den regionalen und auch überregionalen Tageszeitungen oder Medienoutlets berichtet. Und wenn mir dann bei der Lektüre was auffällt, was ich als potenziell strafrechtsrelevant einstufen würde, dann kommt es in fast 90% der Fällen auch meistens dann zu Strafanzeigen, sodass wir dann von Amts wegen gar keine Prüfvorgänge anlegen müssen, beziehungsweise wenn wir so Prüfvorgänge angelegt haben, kommen dann nahezu dann kurze Zeit danach dann weitere Strafanzeigen rein. Aber es gibt einen relativ geringen Anteil an Sachverhalten, wo dann aus welchen Gründen auch immer keine Strafanzeigen erstattet werden, wo wir dann von Amts wegen sogenannte Prüfvorgänge anlegen.
Und was sind diese Prüfvorgänge? Also jetzt in der StPO taucht jetzt dieser Begriff nicht so zwingend erstmal auf, oder? Entweder Anfangsverdacht und ich fange an zu ermitteln oder nicht?
Ein Prüfvorgang ist vorgelagert einem formalen Ermittlungsverfahren, wenn wir keine Strafanzeige haben. Das heißt, die Justiz prüft von Amts wegen einen Sachverhalt auf das Vorliegen eines sogenannten Anfangsverdachts für eine Straftat. Und wenn es um Immunitätsträger geht, die ja durch die Regeln des Immunitätsrechts besonders geschützt sind, können wir das auch nur sehr eingeschränkt machen. Wir können öffentlich zugängliche Quellen insoweit auswerten. Das ist dann meist wiederum die Presseberichterstattung. Und prüfen dann auf Grundlage der uns bekannten Umstände das Vorliegen eines Anfangsverdachtes. Und falls wir diesen bejahen sollten, würden wir dann in ein Ermittlungsverfahren formal eintreten.
Welche Quellen habt ihr denn dafür zur Verfügung überhaupt?
Da muss man differenzieren nach den betroffenen Personen. Politiker sind ja nicht immer zugleich Mandatsträger, Abgeordnete. Es gibt natürlich auch viele Personen, die politisch tätig sind, ohne dass sie durch die Immunitätsrechte geschützt sind. Wenn wir eine Strafanzeige bekommen von einer dritten Person, dann prüfen wir natürlich in erster Linie erst einmal immer das Anzeigevorbringen. Wenn jemand über Spezialerkenntnisse verfügt, die er uns damit dann zur Verfügung stellt im Rahmen des Anzeigevorbringens, prüfen wir die natürlich, gucken, ob die plausibel wirken, ob wir das verifizieren können und machen dann eine Recherche anhand der öffentlich zugänglichen Quellen. Das sind dann meist das, was man im Internet findet. Und insbesondere gibt es Erkenntnisse aus der Presseberichterstattung. Es gibt dann noch das Graufeld der sogenannten Vorermittlungen, die nicht ausdrücklich in der Strafprozessordnung geregelt sind und bei denen umstritten ist, ob und inwieweit man das bei der Prüfung des Anfangsverdachts machen kann. Soweit es sich um Nicht-Immunitätsträger geht, wird das manchmal gemacht, dass man nochmal Erkenntnisse anfragt. Wichtig ist, dass man insoweit dann nicht das auf strafprozessuale Maßnahmen oder Befugnisnormen stützt, sondern es sind dann mehr oder minder freiwillige Anfragen mit der Bitte um Übersendung von Erkenntnissen. Anders ist es, wenn es Immunitätsträger sind. Die sind tatsächlich umfassender geschützt durch die Regeln des Immunitätsrechts. Da sind wir auch relativ strikt in der Beachtung. Wenn also jetzt ein Mitglied des Deutschen Bundestages angezeigt wird, dann prüfen wir wirklich nur die Erkenntnisse, die uns zur Verfügung stehen, und zwar das Anzeigevorbringen und das, was durch eine offene Recherche uns zugänglich ist.
Und warum gibt es diese Privilegierung von zum Beispiel Bundestagsabgeordneten? Also habe ich da irgendwie, weil ich Mandatsträger bin, Freifahrtschein für Straftaten oder was ist die Idee?
Also so ist es natürlich nicht. Die Regeln zum Immunitätsrecht sind im Grundgesetz angelegt und sie dienen, das ist, glaube ich, was oder worüber sich viele auch gar nicht bewusst sind, nicht dem individuellen Schutz der einzelnen Abgeordneten. Durch die Regeln zum Immunitätsrecht soll die Funktionsfähigkeit des jeweiligen Parlamentes sichergestellt werden, also des Bundestages oder auch der jeweiligen Landesparlamente, die über den gleichen Schutz verfügen. Und zwar soll die Funktionsfähigkeit sichergestellt werden, indem verhindert werden soll, dass eine politisch motivierte Strafverfolgung hier gezielt einzelne Abgeordnete in Schwierigkeiten bringt, beziehungsweise sie durch Strafverfolgungsmaßnahmen an der Ausübung ihres Mandats hindert. Das heißt, die Entscheidung, ob Abgeordnete wegen einer Straftat verfolgt werden, liegt während der Legislaturperiode und während der Zeit, in der ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete über Immunität verfügt, dann primär erst einmal und in den Händen des jeweiligen Gesetzgebungsorgans.
Heißt das sozusagen, dass ich auch für Straftaten während dieser Zeit geschützt bin? Oder kann ich dann, wenn ich das Mandat verliere, dann nachträglich, wenn die Taten noch nicht verjährt sind und so weiter, dann doch strafrechtlich verfolgt werden?
Genau, die Immunitätsregel oder der Immunitätsschutz gilt nur, solange die Immunität besteht. Das heißt, wenn ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete auf das Mandat verzichtet, aus dem Deutschen Bundestag ausscheidet, endet auch automatisch die Immunität. Und die Straftat kann wie bei jeder anderen Person verfolgt werden. Es ist aber auch durch die getroffenen Regelungen in den Gesetzgebungsorganen in Deutschland so, dass praktisch eigentlich immer die Genehmigung erteilt wird. Da gibt es verschiedene Verfahren, so eine Vorabgenehmigung, Einzelgenehmigung, die auch in den Regelungen der jeweiligen Gesetzgebungsorgane festgesetzt sind. Also ich habe es in meiner Zeit nur einmal erlebt, dass aufgrund einer unterschiedlichen Einordnung die Genehmigung nicht erteilt wurde.
Das heißt aber schon, dass irgendwie die Gremien oder also der Immunitätsausschuss oder die Präsidentin des Bundestages auch nochmal selbstständig strafrechtlich prüfen, ob sie die Einschätzung der Staatsanwaltschaft teilen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist das verfassungsgemäße Recht der Gesetzgebungsorgane und Hintergrund ist eben Schutz vor politischer Strafverfolgung. Und das setzt natürlich voraus, dass dann unser Anliegen nochmal kritisch überprüft wird. Wir haben uns es zur Gewohnheit gemacht, dass wir da dann, soweit es eben auch geht, mit offenen Karten spielen und das dann tatsächlich alles das kommunizieren, was wir kommunizieren können und dürfen. Und einfach um diesen Anschein eines unsachgemäßen Anliegens von Anfang an zu vermeiden, sondern zu sagen, nein, wir haben ja ein ganz normales Verfahren und es geht uns nicht jetzt um die Person, sondern es geht uns um die Sache.
Legt ihr dazu irgendwie die Akten offen? Gewährt ihr Akteneinsicht oder wie wird zum Beispiel die Bundestagspräsidentin da unterrichtet?
Wir übersenden nicht die Akten. Das konkrete Prozedere ist in der RIS-BV, den Richtlinien zum Straf- und Bußgeldverfahren, geregelt. Und das Ganze erfolgt im Berichtswege. Das heißt, sie wird uns angeschrieben von uns. Und in diesen Schreiben legen wir dann den Grundsachverhalt dar und teilen ersten Schritt mit, dass wir aufgrund des dargestellten Sachverhalts, den wir aus den und den Gründen für strafbar erachten, beabsichtigen, in die Ermittlungen einzutreten. Und gerade bei komplizierteren Sachen, und das war bei dem Fall, den du ganz zu Anfang genannt hast, bei der Corona-Prämie des Bundesvorstandes Bündnis 90 Die Grünen, war das auch so, da haben wir dann unseren Rechtsvermerk, der das, ich glaube, auf 10 bis 12 Seiten genau durchgeprüft hat, den haben wir dann in Anlage beigefügt, einfach um im Sinne einer größtmöglichen Transparenz zu zeigen, das sind unsere Erwägungen und ihr könnt das bitte selber überprüfen, wurde dann auch sozusagen kein Widerspruch erhoben.
Aber das heißt, auch da, um gleich mal die verschiedenen Verfahrenswege auch auseinander zu dröseln, kein Widerspruch erhoben. Das ist quasi erstmal ganz am Anfang das Niederschwelligste. Die Bundestagspräsidentin wird unterrichtet und hat dann 48 Stunden Zeit zu intervenieren. Und wenn sie nicht interveniert, dann sind erstmal Low-Level-Ermittlungen freigegeben. Und dann, wenn es später irgendwie dann wirklich ernst werden sollte mit Strafbefehl, Anklage, Untersuchungshaft und so weiter, dann müsste eben tatsächlich der Immunitätsausschuss befasst werden.
Also der Immunitätsausschuss wird, glaube ich, auch schon vorher davon in Kenntnis gesetzt. Diese 48-Stunden-Regel basiert darauf, dass der Deutsche Bundestag bei der Konstituierung ja auch eine Geschäftsordnung beschließt und Teil dieser Geschäftsordnung sind auch Regeln zum Umgang mit Immunitätsverfahren. Und gewohnheitsmäßig erteilt dann der Deutsche Bundestag die Ermächtigung, grundsätzlich die Ermittlungen durchzuführen mit dem Vorbehalt, dass sie ein Vetorecht haben. Und dieses Vetorecht, wenn sie das eben nach 48 Stunden nicht ausüben, gilt dann sozusagen die grundsätzlich vorab erteilte Ermächtigung. Und ausgenommen davon sind dann aber besonders eingriffsintensive Ermittlungen, wie zum Beispiel Hausdurchsuchungen bei dem Immunitätsträger und auch Verhaftungen, Haftbefehle und auch die Anklageerhebung oder Beantragung eines Strafbefehls müssten dann auch nochmal separat genehmigt werden.
Verbrenne ich mir damit nicht die Ermittlungen, wenn ich irgendwie quasi erstmal externen Dritten, möglicherweise Parteifreundinnen und Parteifreunden im Immunitätsausschuss und so weiter mitteile, dass hier möglicherweise Maßnahmen gegen einen ihrer Parteifreunde drohen?
Die Gefahr besteht theoretisch natürlich schon. Auch da gibt es aber dann Einschränkungen, dass der Personenkreis gerade bei geheim bleibenden Ermittlungen dann auch auf Seiten der Parlamente kleiner gehalten wird. Und ich kann mich tatsächlich nicht entsinnen oder auch davon gehört zu haben, dass da Informationen mal durchgestochen worden sind.
Wie ist das Verfahren gegen die Grünen ausgegangen?
Das Verfahren ist dann nachher eingestellt worden, nachdem wir in die Ermittlungen eingetreten sind, und zwar mangels eines hinreichenden Tatverdachtes. Ich weiß noch, dass der Kollege eine ganze Reihe von Auskunftsersuchen dann gestellt hat und dann dem Beschuldigten auch rechtliches Gehör gewährt hat. Und im Ergebnis dieser Prüfungen wurde das Verfahren dann eingestellt, weil sich den Beschuldigten nicht nachweisen ließ, dass ein hinreichender Tatverdacht bezüglich einer Untreue vorlag. Das scheiterte, wenn ich mich richtig erinnere, an zwei Punkten. Die Untreue setzt nicht nur eine normale Pflichtverletzung, sondern auch eine Pflichtverletzung von einer gewissen Schwere. Manche sprechen von einer gravierenden Pflichtverletzung voraus, und weiterhin muss sie vorsätzlich begangen worden sein. Und es hat sich dann im Zuge unserer Ermittlungen dann ergeben, dass die Regelungen, die der Parteivorstand selber hatte zur Zahlung dieser Corona-Prämie, durchaus missverständlich formuliert waren, sodass es sich eher um einen wirklichen Fehler gehandelt hat. Wir sprechen dann hier von einer Fahrlässigkeit, aber eben nicht von einer vorsätzlichen Schädigung des Parteivermögens. Und da die fahrlässige Untreue nicht unter Strafe gestellt ist, war dann sozusagen für uns die strafrechtliche Prüfung dann beendet.
Also insofern, der Anfangsverdacht hat sich dadurch die Ermittlungen nicht bestätigt. Das Ganze konnte nach 172 StPO eingestellt werden. So in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung hat man aber auch häufiger das Verfahren gegen Politiker, gegen Immunitätsträger wegen Geringfügigkeit nach 153 StPO eingestellt werden oder sich das dann da mit einer Geldauflage erledigen lässt. Und so zumindest in meiner Wahrnehmung der Rezeption solcher Entscheidungen in der Öffentlichkeit und die Medien uns sind immer relativ schnell der Vorwurf da, Ungleichbehandlung, warum dürfen die sich gegen eine Geldauflage von einem Strafbarkeitsvorwurf freikaufen und andere dürfen das nicht. Wie ist denn das?
Ich glaube, das beruht größtenteils auf einem Missverständnis beziehungsweise auf einer missverständlichen Wahrnehmung. Grundsätzlich ist es so, das ist zumindest die Haltung in meiner Abteilung und auch von der Behördenleitung gedeckt, dass Immunitätsträger, Politiker nicht besser, aber auch nicht schlechter behandelt werden, nur weil sie ein politisches oder Mandat oder Amt innehaben. Die Immunität ist, glaube ich, so nehme ich es zumindest wahr, mehr ein Fluch als ein Segen für die einzelnen Abgeordneten. Denn die Prüfung des Anfangsverdachtes für das Vorliegen einer Straftat ist tatsächlich nach der gesetzlichen Konzeption der Strafprozessordnung relativ niedrigschwellig. Also wir müssen nur konkrete Anhaltspunkte für die mögliche Begehung einer Straftat haben. Also die Anforderungen sind da nicht besonders gering. Für einen Abgeordneten ist die Annahme eines Anfangsverdachtes aufgrund der sehr wahrscheinlich, wenn es publik wird, sich anschließende Medienberichterstattung deutlich gravierender, als das für einen Normalbürger ist, der natürlich nicht so im Fokus der Öffentlichkeit steht. Das heißt, die Annahme als Anfangsverdachtes, der ja häufig auch nur Folge eines unvollkommenen Bildes ist und für uns eigentlich als Strafverfolger ganz normal ist, dass wir sagen, naja, wir müssen das erstmal aufklären und wir klären das ja oder versuchen, einen Sachverhalt aufzuklären in beide Richtungen, belastend und auch entlastende Umstände, ist ja eigentlich Teil eines normalen gesetzlichen Verfahrens, das so vorgesehen ist. Aber das hat für Abgeordnete tatsächlich eine viel, viel gravierendere Folgen, ob jetzt politische Rücktrittsforderungen dann gestellt werden, was ja auch häufig vorkommt. Auf jeden Fall geraten sie erstmal wieder ganz anders in den Fokus. Der Vorwurf, dass sie sich von Vorwürfen freikaufen können, ist insoweit meines Erachtens unzutreffend, weil diese gesetzlichen Regelungen zur Einstellung gegen eine Geldauflage oder wegen Geringfügigkeit, so wie sie in den Paragraphen 153, 153a der Strafprozessordnung geregelt sind, gelten ja für alle Bürger. Und ich habe ganz zu Anfang gesagt, Abgeordnete werden jetzt nicht besser, aber auch nicht schlechter behandelt. Aber warum sollte ich oder wir als Strafverfolger, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, nicht den gleichen Weg bei Abgeordneten, Politikern wählen, die wir in anderen Fällen auch machen würden? Nur weil möglicherweise die öffentliche Wahrnehmung da kritischer wird. Das ist nicht das richtige Ergebnis, deswegen machen wir das auch nicht. Ich glaube, dass der Grund, warum das in der öffentlichen Wahrnehmung dann so gesehen wird, derjenige ist, dass gerade diese Fälle natürlich im Gegenstand der Medienberichterstattung dann häufiger sind und dass die Vielzahl der anderen Fällen, die wir im Tagesgeschäft der Staatsanwaltschaft Berlin auf gleiche Weise erledigen, überhaupt nicht im Fokus der Öffentlichkeit sind. Das heißt, das ist dann so eine leicht verschobene Wahrnehmung Aber sozusagen, dass man sagen kann, sie können sich davon freikaufen, nach meiner Erfahrung kann ich sagen, gibt es da keine Privilegierung.
Das klingt aber so, als kann man es irgendwie mit der Arbeit, die ihr dann in deiner Abteilung macht, sowieso niemandem recht machen, oder? Also entweder die Anzeigerstatter sind enttäuscht und sagen, die Justiz ist auf Linie und gibt kein bei, oder wenn Verfolgung erfolgt, dann fühlen sich die Beschuldigten ungerecht behandelt und die Ergebnisse sind sowieso irgendwie alle unzutreffend.
Also ob ich das so allgemein bestätigen würde, dass man es keinem recht machen kann, die Frage ist, man muss sich es irgendjemandem recht machen. Womit du aber recht hast, ist, und ich glaube, so kann man es vielleicht ausdrücken, ist, dass die Arbeit bei uns in der Abteilung aufgrund dieser Zuständigkeiten teilweise etwas ungewöhnlich ist und sich unterscheidet von anderen Abteilungen. Wir haben natürlich durch die Zuständigkeit für Politiker und Abgeordnete sehr viel presserelevante, öffentlichkeits- und politisch sensible Verfahren, die immer unter einem besonderen Fokus stehen. Das heißt, wir müssen auch sehr viele Berichte schreiben. Und das heißt, jeder einzelne Mitarbeitende steht natürlich sehr intensiv oder intensiver im Fokus auch und arbeitet deswegen, dazu versuche ich meine Kollegen anzuhalten, eben auch möglichst gründlich dann zu arbeiten, um eben durch ein gründliches, transparentes Arbeiten wieder den Anschein einer politisch beeinflussten Tätigkeit entgegenzuwirken oder den Anschein erst gar nicht entstehen zu lassen.
Weshalb wir dann ja auch häufig die Situation haben, dass irgendwo irgendein Medium berichtet, dass ein Abgeordneter in irgendeinem Verdacht steht und dann 10 Minuten später mich in meiner Funktion schon die Mail erreicht hat, die Staatsanwaltschaft von Amts wegen eingeleitet und wenn wir irgendwie sozusagen überhaupt schon Kenntnis dann davon haben, wir immer erstmal wirklich auch geschuldet dieser Sorgfalt über eine ganze Weile vertrösten müssen, weil wir eben sagen müssen, nein, wir prüfen jetzt überhaupt, ob ein Anfangsverdacht vorliegt und gerade in der Konstellation gebietet es eben auch die Sorgfalt, dass das eben nicht Pi mal Daumen auf ersten Zuruf bejaht wird, sondern man dann eben tatsächlich sich intensiv damit auseinandersetzt, das intensiv dokumentiert und so weiter.
Das versuchen wir auch sprachlich dadurch klarzustellen, wenn wir eine Anzeige bekommen, sprechen wir nur von einer Anzeigensache und von dem oder der Angezeigten. Und wenn wir dann nach das Vorliegen eines Anfangsverdachts geprüft haben und sagen, ja, es liegt ein Anfangsverdacht vor, wird aus dem Angezeigten der Beschuldigte und aus der Anzeigensache das Ermittlungsverfahren. Aber das ist ein Willensakt, der eben diese Prüfung voraussetzt. Und wie ich es auch schon gesagt habe, aufgrund der weitgehenden und häufig auch für die Politiker unangenehmen Folgen der Annahme eines Anfangsverdachts versuchen wir das so gründlich, wie es geht, zu machen. Aber es gelten auch für Politiker natürlich die gesetzlichen Voraussetzungen der Strafprozessordnung, was die Annahme des Anfangsverdachts annimmt. Also da machen wir keine Kompromisse. Wenn wir einen Anfangsverdacht haben, leiten wir ein Ermittlungsverfahren ein. Das gilt selbst dann, wenn wir prognostisch davon ausgehen, dass das Verfahren möglicherweise später einzustellen wird. Auch das ist eine ganz häufig vorkommende Konstellation. Die kriminalistische Erfahrung und das Bauchgefühl, das man über Jahre dann auch aufgebaut hat, lassen einen ja schon häufiger mal vermuten, naja, ob ich das nachweisen wird können. Aber das ist nicht dann für uns der Grund zu sagen, wir sehen von Anfang an von der Strafverfolgung ab, sondern auch da halten wir uns eben an die gesetzlichen Vorgaben.
Der andere Vorwurf, der in dem Zusammenhang ja gerne häufig erhoben wird oder zumindest mal kritisch nachgefragt wird, ist dann die Frage, wie frei ist die Staatsanwaltschaft eigentlich in ihrer Entschließung, was den Anfangsverdacht überhaupt betrifft, was die Abschlussverfügung betrifft und so weiter, wie unabhängig können wir da tatsächlich agieren? Also ich sehe es zum Beispiel immer, wenn ich irgendwie auf unseren X-Account, vormals Twitter, gucke, wo dann regelmäßig, egal unter welcher Meldung, die wir da veröffentlichen, dann sich die Leute einfinden und gleich mal eben festhalten, naja gut, aber die Staatsanwaltschaft ist ja ohnehin weisungsabhängig und deshalb ist dieses Ergebnis so oder so zu erwarten gewesen. Und so ein bisschen, wenn nicht so trollig wie irgendwie etwaige Follower und so weiter das ab und zu machen, geht ja auch der EuGH in diese Richtung, der dann ja auch gesagt hat vor ein paar Jahren, dass die deutsche Praxis, dass die Staatsanwaltschaft die europäischen Haftbefehle ohne Beteiligung eines Richters auf den Weg bringt, letztlich in der deutschen Konstellation des Weisungsrechts nicht so ganz vertretbar sei mit einer unabhängigen Justiz und wir dann eben die Verfahrensweise auch in diesem Bereich dann ändern mussten. Und letztlich sozusagen auch der dritte Punkt in dem Zusammenhang, Ich höre es auch relativ häufig in der Referendarausbildung, sei es in der Station, sei es in den AGs auch, dass da immer die Vorbehalte kommen, will eigentlich nicht bei der Staatsanwaltschaft arbeiten, denn weisungsabhängig arbeiten liegt mir jetzt nicht so. Gibt es Weisungen in diesen ganzen Verfahren gegen Politiker, die euch erreichen?
Also ich bin in meiner gesamten Dienstzeit nicht einmal angewiesen worden. Gleichwohl gibt es natürlich Weisungen. Ich glaube, was das Thema Weisungsrecht angeht, gibt es eine große Differenz, Mythos und Realität. Was die Rechtsprechung des EuGHs angeht, hat er ja nicht das Weisungsrecht als solches in Frage gestellt. Er hat auch die Zulässigkeit in Deutschland nicht kritisiert, sondern hat nur gesagt, für die Frage des europäischen Haftbefehls, und das stimmt natürlich, hat er Probleme mit der deutschen Staatsanwaltschaft gehabt, weil die eben keine unabhängige Justizbehörde ist, sondern Teil der Exekutive. Und die gesamte Exekutive ist weisungsunterworfen. Das gilt fürs Bundesinnenministerium, das gilt für die Senatsverwaltung, das gilt fürs Bezirksamt und das gilt dann eben auch für die Staatsanwaltschaft. Das ist logische Folge, dass wir Teil der Exekutive und nicht der Judikative sind. Und deswegen finde ich, muss man bei der äußerst interessanten Diskussion um das Weisungsrecht der Staatsanwaltschaft differenzieren zwischen verschiedenen Gesichtspunkten. Das eine ist das, ob wir sozusagen ein Weisungsrecht haben wollen. Und auch dann muss man differenzieren nochmal zwischen dem externen Weisungsrecht der Justizverwaltung, des Justizministeriums, dem internen Weisungsrecht, Generalstaatsanwaltschaft, Behördenleitung, Staatsanwaltschaft. Und der Frage, wie wir das ausgestalten wollen, falls wir uns entscheiden oder falls sich entschieden wird, eins zu haben. Die andere Frage, das hast du ja ganz zu Anfang gefragt, wie frei seid ihr bei der Arbeit? Ich glaube, niemand ist wirklich komplett frei bei der Arbeit, weil es in jeder größeren Organisationseinheit, unabhängig, ob es Behörde, ob es Gericht, ob es Unternehmen ist, ob es Rechtsanwaltskanzlei ist, ist niemand vollkommen frei. Das fängt ja schon damit an, dass wir als Strafverfolger uns an Recht und Gesetz halten müssen. Das heißt, das schränkt uns natürlich schon ein. Wir können nicht das machen, was wir wollen. Aber auch in großen anderen Institutionen, Rechtsanwaltskanzleien, kann man nicht einfach frei machen, was man möchte. Der Rechtsanwalt ist gebunden an die Wünsche seines Auftraggebers und muss versuchen, dessen Wünsche umzusetzen. Und die Frage ist eben, wie frei kann ich arbeiten innerhalb der Rahmenbedingungen? Und da kann ich sagen, als Staatsanwalt bin ich sehr frei. Ich halte mich an das, was mir die Rechtsprechung vorgibt, wie die Gesetze sind. Ich stimme mich natürlich auch mit meinen Vorgesetzten ab bei kniffligen Fragen, weil gerade bei politisch sensiblen Verfahren natürlich auch dann eine Behördenleitung schnell mal unter Druck gerät und ich es insoweit als selbstverständlich finde, dass ich bei schwierigen Fragen die Behördenleitung vorab informiere, was ich beabsichtige, lasse mich aber auch gerne beraten natürlich, weil auch der Einzelne immer irren kann und es jemanden gibt, der vielleicht auch noch einen ganz anderen Blickwinkel auf diese Situation hat. Also insoweit, ja, es gibt das Weisungsrecht. Nein, ich selber wurde noch nie direkt angewiesen, insbesondere auch nicht in diesen Verfahren, wenn es gegen Politiker geht. Denn das hat natürlich auch für den Anweisenden immer ein großes Risiko.
Gut, ich muss jetzt theoretisch ja nicht formell anweisen, sondern wenn ich im Rahmen eines Beratungsgesprächs meinem Gegenüber tief in die Augen gucke als Vorgesetzter und ausdrücklich sozusagen dann nochmal ein paar Hinweise gebe, könnte das ja dann auch in einer hierarchischen Behörde, die wir trotzdem sind, und trotzdem auch Eindruck machen.
In der Tat, das ist das Problem, dass das Weisungsrecht in der konkreten gesetzlichen Ausgestaltung, so wie sie im Moment gilt, nur wenigen inhaltlichen und so gut wie keinen formalen Beschränkungen unterliegt. Inhaltliche Beschränkungen, zum Beispiel ganz klar, das darf keine gesetzeswidrige Weisung sein und Weisungen müssen frei von politischen Erwägungen sein, also von sachfremden politischen Erwägungen sein.
Um da kurz gleich mal irgendwie rein zu grätschen, der Kommentierung habe ich auch ausdrücklichen Hinweis entnommen. Das, was die Staatsanwaltschaft als Weisung hat nach 146, 147 GVG, ist eigentlich eine Privilegierung gegenüber den normalen Regelungen des Beamtengesetzes. Denn als Beamter in irgendeinem Ministerium bin ich dann eben doch auch gehalten, den politischen Willen der Hausspitze entsprechend mit umzusetzen. Das ist jetzt bei der Staatsanwaltschaft nicht der Fall.
Das ist nicht der Fall, weil die Staatsanwaltschaft einer Justizbehörde ist. Wir sind keine politische Verwaltungsbehörde, wir sind eine Justizbehörde. Wir gehören zwar nicht zur Justiz, arbeiten aber wie eine Art Schnittstelle mit der Justiz zusammen und wir sind an Recht und Gesetz gebunden nach den geltenden Vorschriften. Und da spielen politische Erwägungen eigentlich so gut wie keine Rolle. Das bedeutet auch natürlich, dass anders als eine rein politisch arbeitende Verwaltungsbehörde diese politischen externen Erwägungen, wie gesagt, bei uns keine Rolle spielen im Sinne von, dass es zu einer sachfremden Entscheidung führen darf.
Das interne Weisungsrecht wäre quasi innerhalb der Behörde. Wir alle leiten die Befugnisse, die wir haben, auch nicht von irgendwie unseren Abteilungsleitern und Hauptabteilungsleitern ab in einer quasi Hierarchiekette, sondern sind alle unmittelbar Vertreter des leitenden Oberstaatsanwalts der Behördenleitung?
Also fast. Kraft Gesetzes ist Inhaber des internen Weisungsrechts der Generalstaatsanwalt, die Generalstaatsanwältin für ihre Behörde und dann auch natürlich im Verhältnis zu den ihnen nachgeordneten Behörden, aber auch jeder Leitende, jede leitende Oberstaatsanwältin für ihre Staatsanwaltschaft. Die sind sozusagen originäre Inhaber des Weisungsrechts.
Das sind die sogenannten ersten Beamten der
Staatsanwaltschaft. Die ersten Beamten der Staatsanwaltschaft. Und in Berlin ist es so geregelt, und ich denke auch in wahrscheinlich fast allen anderen Justizverwaltungen, dass die Senatsverwaltung für Justiz aufgrund des ihnen zustehenden Weisungsrechts eine Anweisung erlassen hat, dass dieses Weisungsrecht weiter delegiert wird, also das Weisungsrecht der ersten Beamten auf die nachfolgenden Leitungsebenen wie Hauptabteilungsleitung und Abteilungsleitung, die dann auch in gewissen Rahmen das Weisungsrecht gegenüber den ihnen jeweils nachgeordneten Mitarbeitenden ausüben dürfen.
Es gibt also eine Weisung zur Delegation des Weisungsrechts vom ersten Beamten.
So ist es richtig.
Ah ja, gut. Und wenn es diese Delegation und diese Weisung nicht gäbe, dann müsste quasi auch in einer so großen Behörde wie bei uns, wenn es um eine Weisung geht, letztlich der Behördenleiter das letzte Wort haben und alle anderen wären aus der Hierarchie quasi raus und könnten keine Weisung erteilen.
Ja, also so ganz einfach ist es nicht, denn es gibt neben den Regelungen im Gerichtsverfassungsgesetz ja auch noch Regelungen im Beamtenstatusgesetz zum Weisungsrecht, auf die wir uns aber in der Praxis jetzt nicht beziehen müssen. Aber der Behördenleiter hat sozusagen, was unsere Organisationseinheit angeht, intern sowieso immer das letzte Wort, weil er eben der erste Beamte ist. Aber auch er ist dann in der Hierarchiekette sozusagen dann eingegliedert und dann gibt es eben immer noch auch die Möglichkeit, auch ihn anzuweisen. Aber das sind eben häufig theoretische Gedankenspiele, die tatsächlich nach meiner praktischen Erfahrung, ich kann sagen, mir gegenüber meinen Kollegen, die ich kenne, bis jetzt keine Rolle gespielt haben. Gleichwohl, und das ist, glaube ich, so dieses Unbehagen, was viele haben, alleine der Anschein der Möglichkeit gibt vielen ein ungutes Gefühl. Und das ist jetzt sozusagen diese Ebene des Wie man das ausgestaltet. Du hast ja schon dieses Beispiel gesagt, naja, dann wird sich informell mal tief in die Augen geschaut oder es wird ein gewisser Wunsch geäußert. Und das hat natürlich für den Anweisenden immer sozusagen diese Ungewissheit, was macht denn der mögliche oder sein Gesprächspartner daraus? Verschriftet der das? Also das kann natürlich immer sein, da kann man sich nie wirklich ganz sicher sein, was danach herauskommt. Aber da es keine gesetzlichen Regelungen gibt, dass Weisungen zum Beispiel schriftlich vorliegen müssen oder dass es einen gewissen Weg gibt, das heißt, wenn die Senatsverwaltung, das Ministerium von ihrem externen Weisungsrecht Gebrauch macht, sie eben nicht unter Umgehung der Generalstaatsanwaltschaft beim lokalen Behördenleiter sich direkt meldet und den anweist, oder sie könnten sogar den einzelnen Sachbearbeiter anweisen, sondern dass es einen Weg gibt über die Generalstaatsanwaltschaft an den ersten Beamten der lokalen Staatsanwaltschaft, dass das Ganze schriftlich geschehen muss. Es gibt Überlegungen, dass man schriftliche Weisungen dann auch noch veröffentlicht, beziehungsweise dann vielleicht auch dem Parlament noch mal zur Kenntnis gibt. Also da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man das transparenter gestalten könnte. Und diesen bösen Anschein, es werden hier im Hinterzimmer irgendwelche politisch gewollten Ergebnisse erzielt, vermeiden kann.
Zumal ja auch, wenn ich so die Kolleginnen und Kollegen erlebe, jetzt auch keiner wirklich darauf erpicht ist, irgendwelche Weisungen zu empfangen, sondern dann käme eben in der Tat auch bei der jetzigen Situation schon das, was du gerade angedeutet hast. Man kann ja auch als Anweisender gar nicht verhindern, dass darüber ein Vermerk gefertigt wird. Der ist dann fester Aktenbestandteil und so weiter. Und wenn ich also als Anweisender jemandem nur tief in die Augen gucke, aber keine formelle Weisung erteile, dann habe ich trotzdem irgendwo diesen Vermerk in dem man drin steht, das war echt eine wilde Situation, als ich da saß und so weiter, dass dann das ist passiert. Und dann habe ich eben wieder genau dieses Risiko, dass ich quasi eine konkludente Weisung, eine informelle Weisung möglicherweise erteilt habe. Und wie gefährlich das letztlich ist, hat man ja auch vor ein paar Jahren gesehen, als es diese Durchsuchungsmaßnahmen bei netzpolitik.org gab, wo dann über das Bundesjustizministerium und der Generalbundesanwalt, der damalige, da aneinander geraten sind, obwohl es da eben auch wohl jedenfalls keine formelle Weisung dann gegeben hat und was letztlich dazu führte, dass der Generalbundesanwalt dann zurückgetreten ist und über mehrere Wochen hinweg jedenfalls wirklich kritische Auseinandersetzungen und Fragestellungen und so weiter dann dazu gab.
Also das hätte mit Sicherheit verhindert werden können, diese Diskussion, ob es eine Weisung gab und wenn ja, welchen Inhalt sie hätte, wenn es dafür schriftliche Voraussetzungen gegeben hätte, also förmliche Voraussetzungen für das Erteilen von externen oder auch internen Weisungen. Ich glaube oder beziehungsweise ich weiß, dass das Bundesjustizministerium im Nachgang dann auch entsprechende Selbstregularien erlassen hat, die sozusagen da Klarheit bringen sollen. Aber es fehlt gleichwohl bis jetzt immer noch an einer bundeseinheitlichen Regelung, die dieses externe Weisungsrecht vielleicht gewissen Regeln unterwirft. Ich muss dazu sagen, ich selber habe weder mit dem internen noch mit dem externen Weisungsrecht meine Probleme. Ich habe da auch keine verfassungsrechtlichen oder sonstigen rechtlichen Bedenken. Es ist eben insoweit logische Folge der Stellung der Staatsanwaltschaft. Und insbesondere macht so ein internes Weisungsrecht ja auch Sinn, dass die Staatsanwaltschaft durch das interne Weisungsrecht zu einer gleichmäßigen Praxis angehalten wird. Wenn jeder sozusagen mehr oder minder das machen würde, was er wollte, trotz der Vorgaben von einer Bindung von Recht und Gesetz, gibt es natürlich auch immer wieder gewisse Beurteilungsspielräume. Da macht es schon Sinn, dass es manchmal Vorgaben, Leitlinien gibt, die sozusagen die Praxis einer Behörde in eine gewisse Richtung lenken. Denn anders als bei Gericht, die natürlich auch sozusagen weisungsfrei sind und vielleicht dann auch der Glaube ist, na, sie können ja mehr machen, das, was sie wollen, muss das Gericht natürlich immer damit rechnen, dass ein Rechtsmittel eingelegt wird und dass durch den Instanzenzug es irgendwann zu einer einheitlichen Rechtsanwendung kommt. Das fehlt natürlich bei der Staatsanwaltschaft größtenteils. Also die meisten Entscheidungen der Staatsanwaltschaft sind sozusagen jetzt nicht extern durch Gerichte überprüfbar. Und es spielt tatsächlich bei uns auch eine viel geringere Rolle. Und da macht das Weisungsrecht als kompensierender Faktor natürlich wiederum durchaus Sinn. Es ist eben nur die Frage, wie wird es gesetzlich ausgestaltet und wie wird es dann nicht nur gelebt, sondern wie kann man den bösen Anschein schon im Vorfeld sozusagen entgegenwirken?
Das bedeutet aber auch, um das jetzt mal sozusagen entgegenzustellen, irgendwelche Weisungen in Einzelverfahren werden ohnehin wahrscheinlich politisch tödlich, kommen faktisch nicht vor. Und umgekehrt aber sozusagen allgemeine Weisungen, allgemeine Richtlinien, die gibt es schon. Und da macht auch die Senatsverwaltung, da macht auch die Generalstaatsanwaltschaft, der Behördenleiter von seinem Weisungsrecht Gebrauch.
Die gibt es. Eins der bekanntesten Beispiele ist die RIS-BV, die Richtlinie für Straf- und Bußgeldverfahren, die eben sozusagen gewisse Vorgaben machen. Es gibt andere Vorgaben von der Generalstaatsanwaltschaft, die zu einer einheitlichen Geschäftspraxis eben uns anhalten sollen und die auch tatsächlich, die ich auch in vielen Fallkonstellationen als hilfreich betrachte, weil ich mich dann erst auch gar nicht neu einarbeiten muss in die Rechtslage, die dann einfach nochmal darstellt, so und so ist das zu handhaben. Also das ist durchaus hilfreich und macht dann auch entsprechend Sinn. Einzelanweisungen haben, glaube ich, immer ein gewisses Risiko auch für den Anweisenden. Gleichwohl gibt es vielleicht auch mal Situationen, in denen ein Behördenleiter der Staatsanwaltschaft oder auch der Generalstaatsanwaltschaft die Notwendigkeit sieht, einen Mitarbeiter, der möglicherweise auch eine irrige Rechtsauffassung vertritt, davon abzubringen und zu sagen, nein, ich setze jetzt hier meine Rechtsauffassung durch. Wir sind in einer hierarchischen Behörde und dann ist das sein oder ihr gutes Recht. Und im Übrigen nicht anders läuft das auch in den großen Rechtsanwaltskanzleien. Also wenn ich da als normaler angestellter Rechtsanwalt der Meinung bin, das ist richtig, wenn dann der Teamchef oder wer immer dann die Abteilung da leitet, das anders sieht, aus welchen Gründen auch immer, dann wird das gemacht, was der Vorgesetzte da sieht.
Und zumindest ist in Sachen Weisungsrecht jetzt ein bisschen Bewegung reingekommen. Am 2. Mai hat das Bundesjustizministerium jetzt zumindest einen Referentenentwurf zur Änderung des Weisungsrechts vorgelegt, der letztlich das schon umsetzt, was du gerade angedeutet hast. Also keine Abschaffung des Weisungsrechts, aber vor allem eben das Thema angeht, Transparenz zu schaffen, dass eben Weisungen ausdrücklich schriftlich erfolgen müssen, wie das Verfahren bei der Weisungserteilung ist und so weiter, um auch da quasi ja diesem Ruf der oder dieser Gefahr der Hinterzimmerweisung etwas entgegenzusetzen und letztlich für mehr Transparenz zu sorgen. Auch, das hatten wir kurz vorhin schon angesprochen, auch eine Maßnahme letztlich, die der Resilienz der Justiz insgesamt dienen könnte, oder?
Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass diese jetzt vorgeschlagenen oder zumindest ähnliche Regelungen dann zeitnah auch beschlossen werden. All solche Regelungen, die ein erhöhtes Maß an Transparenz und auch die Darlegung von Verantwortlichkeiten beinhalten, führen natürlich auch dazu, dass eine Instrumentalisierung der Strafjustiz, insbesondere dann aber auch der Staatsanwaltschaft, vermieden wird oder dass ihr entgegenwirkt. Und der Gesichtspunkt, dem bösen Anschein entgegenwirken, auch alleine um die Glaubwürdigkeit einer staatlichen Institution zu wahren und herauszuarbeiten, finde ich es gerade in den aktuellen Zeiten sehr wichtig, weil viele falsche Informationen auch im Umlauf sind, Leute sich teilweise Meinungen bilden aufgrund eines unvollständigen Bildes der Gesamtsituation. Und dann werden eben, wie du es auch schon ganz zu Anfang gesagt hast, jeder hat das im Hinterkopf, ne? Die Staatsanwaltschaft ist ja weisungsgebunden, da wird schon irgendwas gegeben haben. Und das untergräbt dann vielleicht dauerhaft, mittelfristig auch die Glaubwürdigkeit der Staatsanwaltschaft. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn es solche Regelungen geben würde, die Vorgaben machen zur Ausübung des Weisungsrechts, und zwar aus diesen allgemeinen Erwägungen. Mit der Existenz des externen und internen Weisungsrechts selber habe ich keine Probleme.
Dann hoffen wir mal, dass wir durch dieses Gespräch auch ein bisschen zur Transparenz in Sachen Weisungsrecht beigetragen haben. Vielen Dank.
Gerne.
Die Prozessbeteiligten, bitte.